ein Glas.
Ja, dann fangen wir mal an.
Wir fangen an. Guten Tag, herzlich willkommen im neuen Jahr. 2023 ist die Fake-Ansage, weil wir treffen uns natürlich noch im alten Jahr. Wir treffen uns im neuen Studio des berühmtesten Podcasts aus Radebeul. Das kann man sagen, weil so viel ich weiß, sind wir der Einzige. Und insofern haben wir alle... Herr Gräfe quält sich gerade.
Ja, er versucht leise am Tisch rumzuruckeln.
Also, wir sind im neuen Studio und begrüßen das neue Studio mit zwei Dingen.
Feuerfrei.
Als allererstes habe ich mir ein Glas in die Hand gerammt, weil ich vor lauter Vorfreude, dass wir ein neues Kellerstudio haben, gestolpert bin. Und das Glas hat nicht die gewünschte federnde Wirkung gehabt. Das müssen wir geißeln.
Ja.
Da muss mehr... Abfederungsmasse rein. Das andere.
Die Vitalität im Stilgerüst.
Heute werden wir über Vitalitäten im Stilgerüst und über Kohlensäuresäulen sehr wahrscheinlich sprechen. Ich kann dieses Wort weder nüchtern noch betrunken aussprechen.
Das ist kein Problem.
Wir hatten uns vorgenommen, 4 Champagner. Geworden sind es 2 Champagner und 2 Flaschen, die aussehen wie Champagner, aber weil sie aus einem anderen, nicht nur Anbaugebiet, sondern quasi auch Kontinent kommen, schon gar nicht so heißen dürfen. Es handelt sich dort um 2x Graham Beck Methode Cup Classic. Genug gesprochen, Arbeitsbeginn.
Arbeitsbeginn. Tja, laut Knicke haben wir es schon verrissen. Man prostet sich eigentlich höflich nickend zu, was ich ja auch sehr schön finde.
Ich habe genickt.
Genug genickt. Champagner für alle, sonst gibt's Krawalle.
Ja, wenn ich zwischendurch mal aufschreie, dann tut's dann doch weh. Ne?
Lebst du noch?
Ja, gerade.
Sehr schön.
Ich habe auf dem Hinweg in der Bahn wirklich rein zufällig einen wunderschönen 2 Jahre alten Artikel gefunden im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Mit Paula Bosch. Paula Bosch ist die Weiland einzige Sommeliere Deutschlands in München gewesen und sie wurde von der Süddeutschen befragt, ob Champagner nach wie vor das krönende Getränk zu Silvester sei und da geht's um dies und das und jenes. Und ganz am Ende, also nur für die Braven, die durchgelesen haben, steht ein Satz, den ich einmal vorlesen möchte. Zitat: Es gilt der Satz, Champagner soll man kippen, nicht nippen. Jetzt nicht falsch verstehen, aber größere Schlucke bedeutet auch mehr Genuss. Dann fragt die Kollegin, die das Interview geführt hat, welchen Champagner oder Schaumwein trinken Sie zu Silvester? Das entscheide ich kurzfristig. Nur eins steht fest, ich werde auf keinen Fall zu wenig davon trinken. Ich dachte, das ist ein sehr schönes Motto für den heutigen Spätnachmittag.
Ja.
Wir haben Shampoos von Virginie. Wie sagt man denn auf Französisch? Tee? Tee?
Tee?
Tee.
TGV.
TGV, also von der schnellen Virginie.
Train Grand Vitesse.
Si, si, oui, oui. Ist das der neue heiße Scheiß?
Für mich ist es schon mal schwierig mit dem Namen, ne? Sächsisch, Virginie, Virginie rum. Tja, das ist eine gute Frage.
Ach, komm,
ist das
der neue heiße Scheiß? Eine wunderbare Kochsternstunden, Teilzeit, Pop-up, Mr.
Ja, genau, die Virginie.
Und das war die Virginie, genau, und die habe ich in bester Erinnerung.
Ja, natürlich.
Ohne Tee.
Tja, das ist für mich eine gute Frage. Es ploppte letztes Jahr oder im Laufe dieses Jahres auf einmal auf. Wir wurden bemustert damit und sollten mal unsere Meinung abgeben, was wir jetzt heute tun werden.
Tee steht, für, kann man gleich verraten.
Taittinger, auch Taittinger.
Taittinger.
Das ist genauso, hier sagt auch keiner Radeberger.
Nee, Taittinger, ich bin ja, also da bin ich dann nicht Franzose.
Naja, es ist aber auch korrekt, weil die Deutschen waren ja dort meistens die Steigbügelhalter.
Ja.
Die Aristokraten, denen diese Häuser gehörten, haben sich weniger mit dem Vorortgeschäft beschäftigt und da gab's quasi dann die deutschen Verwalter oder Buchhalter oder Gutsverwalter und so kommen die ganzen Namen zustande. Es gibt ja eher mehr von Deutschland nach Frankreich gegangene als zurückgekommene.
Ja.
Ne, Bollinger, Krug etc., aber zum Beispiel Deutschlands älteste Sektmanufaktur Kessler, war vorher auch in Frankreich, in der Champagne und ist dann wieder zurückgekommen und hat dann hier in Deutschland angefangen, Schaumweine zu machen. Wobei, wie wir ja nun wissen und es hiermit nochmal kundtun, der erste deutsche Schaumwein kommt aus Grünberg, heutiges Polen. Ne? Und dann kam Wackerbart hinterher.
Und damals schon so Kess wie unbeliebt bei den Franzosen, weil sie das, glaube ich, einfach Champagner genannt
haben. Genau, ne? Sie haben Champagner genommen und haben es einfach verkackt. Aber damals gab es ja noch keinen verloren gegangenen Krieg mit Markenschutz, speziell für die Deutschen.
Ja, aber das hat sich ja ohne diese ganzen Kriegswirren mittlerweile auf Markenschutz für alle und keiner ist amused.
Ja, aber im Englischen, du kannst selber gerade ein Champagne oder Champanskoje, unabhängig jetzt mal vom aktuellen Russlandkrieg,
das verfolgen,
juckt keine seine Sau weltweit.
Doch, verfolgen die Anwälte schon sehr. Wie glücklich sie dabei immer sind, weiß man nicht. Nicht immer glücklich. Also jedenfalls darf sich kein Produzent rühmen in der legalen Welt wegen Russland. Die haben sich ja nun gerade von allem verabschiedet. Also haben sie auch gesagt, sie nennen das wieder Champagner. Mhm. Champanskoje hieß es ja immer. Mhm. Ich habe das als fürchterlich süßes Zeug in Erinnerung.
Na gut.
Das, also, was wir im Westen bekamen, wir hatten ja nichts.
Jetzt triffst du natürlich den Muttersprachler, ne? Slatkoje,
ja.
Süß.
Palosuchoje.
Ne? Palosuchoje, halbtrocken. Ja. Das liegt natürlich hoch im Kurs, ne? So, ja. Und, wenn
das
du
ist
überlegst,
das, was wir immer hatten.
Das waren natürlich die Granaten von der Krim, ja. Ne? Und fette, voll ausgereifte Trauben. Schön, ja. Jetzt bin ich noch nicht so richtig drüber im Klaren. War es wirklich nur der Geschmack der Zeit oder mangels Technologie nicht durchgegoren? Weiß ich jetzt noch nicht so richtig.
Ich glaube, das war auch Geschmack der Zeit. Also wenn ich mich erinnere, wir hatten das als Oberschüler oder Jungstudenten bei einer Reise nach Prag für uns zu einem unschlagbar günstigen Kurs bekommen. Und wir mochten das. Also wir waren jetzt nicht auf den Begriff Champanskoje so super geil. Das auch schon, das mal zu haben. Ja. Aber es war dann auch etwas, wo eigentlich alle, die diesem kleinen Grüppchen dabei waren, sagten, ja, Herr Ober, noch eine Flasche?
Noch eine Flasche, lecker, ne?
Ja.
Das hatten wir ja schon mehrfach, diese so süße Welle. Ne? Also ich kann mich erinnern, für meine Eltern, logischerweise für mich, Zucker ist ja das so die Heranführungsdosis des Giftes an den Stoff. Eine Dose Ananas und eine Flasche süßen Sekt, das war das Highlight. Mhm. Jetzt kann ich sogar noch versuchen, das schön zu reden, dass die Dosen Ananas ja trotzdem eine gewisse Säure hat, weil sie ja meistens unreif gelesen wurde, aber ja, verrückt, warm, Happiness angesagt. Mhm. Eigentlich hätte ich mal wieder Lust auf so einen Scheiß.
Ich mache
einen schönen trockenen Sekt.
Ich mache mir ja regelmäßig eine fortgeschrittene Version von Toast Hawaii, also mit einem sehr
mit Röckchen
feinem, selbstgebackenem Toast, wo ein bisschen Vollkornanteil drin ist. Mhm. Und wenn es geht, mit einer frischen Ananas und einem guten Schinken und einem richtigen Käse und nicht so einem komischen Schmelzkäse. Und ich muss sagen, also mir schmeckt das. Mhm. Das kann man nicht immer machen, also es ist so ein- oder zweimal im Jahr, aber dann und so, warum soll man da nicht was Gutes zu trinken?
Keine Frage.
So, wir sind abgeschworfen.
Abgeschworfen.
Das machen wir sonst.
Tja, Champagner, Teidinger. Ne? Also sie reiht sich ja namentlich jetzt in die Riege der vielen deutsch klingenden Namen ein. Eine neue Marke, die sie mit ihrem Sohn gemeinsam ins Leben gerufen hat.
Ja.
Und tja, sie wird ja auch so ein bisschen als die La Grande Dame bezeichnet. Wobei das ja natürlich wieder etwas verwirrend ist, weil Grande Dame ist ja eine Prestige-Cuvée. Und tja, die Veuve Clicquot, die Witwe Clicquot, ist ja genau die Frage. Ne? Also Fakt ist, Champagner boomt. Fakt ist, Champagner boomt weltweit. In Frankreich ist es so und so normal. Dort gibt es auch von bis Erzeuger, also Leute, die den Massenmarkt bedienen und Leute, die natürlich im ganz oberen Segment unterwegs sind. Und das Spannende, wenn man das probiert jetzt hier, also auf dem ersten Eindruck hast du natürlich erstmal wieder diese typische Nase. Wir haben dieses etwas Brioche-ige in der Nase, also dieses leicht Hefige. Wir haben eine, dein Stolperwort, schöne Kohlensäuresäule, also der ist sehr weinig gemacht. Und am Ende bleibt bei mir jetzt eine doch schon sehr präsente Säure hängen. Also eine gewisse Trinkunfreudigkeit kann ich dem nicht absprechen. Allerdings eine Finesse oder eine Tiefe, das ist für mich jetzt genau die Frage. Ne? Da gibt es eben unglaublich viele verschiedene Geschmäcker. Generell finde ich es immer total schön, wenn man so auf Wikipedia und anderswo liest, Champagner wird aus Trauben der Region hergestellt. Das ist ja manchmal ganz spitzenmäßig, dass es aus Trauben hergestellt wird.
Ja, und der Region, ne? Das ist schon nicht unwichtig.
Genau. Die Region definiert sich ziemlich konkret. Also Champagner ist jetzt, Achtung, geografisches Halbwissen, im Norden, im Nordosten, so bildhaft,
Das ist das nördlichste Anbaugebiet von Frankreich.
Naja, nee, aber so geografisch grenzt an Belgien auf jeden Fall. So, ich finde es schon mal immer sehr ernüchternd, wenn du von Köln rüberfährst und du fährst dann so durch die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges teilweise oder an denen vorbei. Das ist schon irgendwie ein Stück Geschichte, wo du sagst, oh Gott, ne? Und dann kommst du dort an und hast natürlich die zwei großen Zentralen des Wahnsinns, Reims und Epernay. Und eigentlich aller 20, 30, 40, 50 Meter irgendeine Bar oder eine Maison de Champagne oder ein Laden oder ein irgendwas. Und dann kriegst du erstmal mit, wir bekommen hier nur einen Bruchteil davon mit, was es gibt. Also es gibt unendlich viele Sachen, absoluten Mist, wie natürlich das High-End. Ich habe letztens einen Champagner in der Hand gehalten, benannt nach dem Jeeps der US Army im Zweiten Weltkrieg mit diesem markanten Kühlergrill mit den zwei runden Leuchten. So sehen wahrscheinlich die noch heute aus im Nachbau. Der hieß Jeeper. Also welchen Sinn das hat, aber es ist offensichtlich, gibt es dafür einen Markt und es wird gekauft. Weil im Wesentlichen ist es ja so, du machst erstmal einen Grundwein. Es geht immer um drei Rebsorten. Es geht um zwei rote und eine weiße. Chardonnay als erstes, dann haben wir Pinot Noir und Meunier.
Wir deutschen das jetzt mal ein. Chardonnay vermag ich nicht einzudeutschen. Es nutzt nichts
Chardo.
Ein.
Chardonnay. Nee.
Ja. Chardonnay doch. Pinot Noir ist der berühmte Spätburgunder, wo wir immer uns gerne an Schloss Broschwitz erinnern, die aus gleichen Trauben mal diesmal jenes machen, je nach Laune des gerade geltenden Kellermeisters. Mhm. Und die Meunier wird ja tatsächlich auch mit korrekt dem Wort Müllerrebe übersetzt. Aber ich finde das Wort Schwarzriesling ja so schön, weil es überhaupt nicht nach Riesling schmeckt und für sich allein genossen, fast nie genossen werden kann. Es sei denn, man ist Ausnahmewinzer und macht was sehr Feines draus. Aber Schwarzriesling ist so der Trollinger unter den anderen Reben.
Klingt auf jeden Fall württembergisch, ganz viel. Ja. Bisschen Pfalz, da findest du Schwarzriesling noch. Ne?
Man darf auch andere, bevor jetzt die Krümelkacker mich anmahnen, dass das ja sonst meine Rolle sei. Es sind, glaube ich, 7 oder 8 Sorten zugelassen, die aber kaum noch vorkommen.
Mhm. Also im Wesentlichen geht es eigentlich um die 3.
Ne? Ja.
So, und dann hast du natürlich erstmal einen ersten Unterschied. Es gibt wenige Weingüter, die ohne Ende eigene Flächen haben. Die meisten haben sehr wenig eigene Flächen. Die meisten arbeiten mit Traubenproduzenten zusammen. Das ist die engste Bindung.
Was aber in Frankreich auch nicht so einen bösen Ruf hat, wie es bei uns hätte, wenn man es denn täte.
Ja,
also ich kann mir das hier nicht vorstellen, dass das jemand mit Erfolg macht. Alle die das machen, legen dann ja großen Wert auf die Behauptung, dass sie dort selbst die Reben tätscheln würden. Ja. Das ist also sozusagen...
Ich finde das eigentlich ziemlich naiv,
muss ich sagen. Ja, ne? Ich auch. Aber
also ich wollte gerade sagen, es beeindruckt mich eigentlich schon immer. Also da hat der Urgroßvater dort schon abgegeben und der Großvater und der Vater und jetzt geht es auf den Enkel über. Die Häuser haben eine sehr enge Bindung zu ihren Traubenproduzenten. Sämtliche Klischeefilme, wo dann alle Leute an riesenlangen Tischen sitzen und feiern. Also die werden auch gut hofiert und gut bezahlt natürlich, wenn Qualität kommt. Und wenn man so ein bisschen dort rumfährt, kriegst du ja verschiedene Sachen mit. Es gibt ja verschiedene Teile. Ne, die Côte de Blanc zum Beispiel, also wo diese kalkigen Böden wirklich oben an der Oberfläche schon fast sichtbar sind, durchschimmern. Und wo du sagst, ja, dort... wächst natürlich einiges an großartigen Trauben ran. Spannend ist, dass die Region sich sukzessive vergrößert. Das heißt, da gibt es ein Konsortium, was die Erträge und die Regeln und so weiter kontrolliert. Und die
haben das ist sowas wie der Dresdner Stollenverband.
Vom Prinzip her der Dresdner Stollen für Champagner. So, ne? Also eine Art, ich nenne es jetzt mal ganz gestellt, Qualitätssicherungsmanagement, ein Konsortium, die auf die Namensverwendung achten. Das, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hast. Ne? Das ist ein Begriff, der ist geschützt für die Region. Ob es den ganzen Menschen auf der Welt passt oder nicht, es ist einfach so. Und so ergeben sich ja diese ganz vielen Namen. Und ob das jetzt Spumante ist, ob das Cava ist, ob das Sparkling Wine ist oder...
Sekt.
Sekt, genau, ne? Sekt hat auch was aus dem Römischen irgendwie, ne? Irgendwas mit Trocken hat das sowas zu tun. Das sind schon spannende Verwerfungen und für mich ist das Verrückte, woher kommt immer dieses Image, ne? Du kannst dir Mühe geben, ohne Ende Schaumweine zu zeigen, die werden wahrgenommen. und auch gewürdigt. Aber sobald wieder eine Flasche Champagner auftaucht, wird's der Champagner, also der war ja, also das war ja der Favorit des Abends, ne?
Ja.
So,
und, ja. Das haben die sich erarbeitet. Ich glaube aber, das ist so ähnlich wie, ich bleib jetzt mal beim gleichen Beispiel, Dresdner Stollen. Die haben sich das ja auch erarbeitet, mit entsprechenden Rechtsanwälten auch dahinter, dass eben die ganze Welt dann denkt, Stollen dürfte nur aus Dresden kommen.
Ja.
Und schon Erzgebirgsstollen, wo die gleiche Tradition ist, oder Freiberger von der nächstgrößeren Stadt hier, kann ja genauso gut sein.
Na, natürlich, klar, aber es ist spannenderweise, wie du schon korrekt sagst, es verselbstständigt sich dadurch ein im Kopf eingebranntes Bild. Ne?
Ja.
So, das, was schon mal der erste Unterschied ist, es wird wirklich getrunken. Also in jeder Bar gibt es mindestens 2-3 offene Champagner. Das ist schon mal normal. So.
Mhm.
Und auch nie, dass du finanziell dich so unglücklich veränderst, dass du danach nicht mehr die Übernachtung bezahlen kannst, sondern das kann man, es kostet, aber es ist jetzt nicht unbezahlbar. Und zweite Sache, dass auch oft dazu Speisen angeboten werden. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ich denke, das kann man für Österreich oder für die Teile der Schweiz auch sprechen, hat man eher so diesen Aperitif-Charakter.
Mhm.
Ne? Dass vorm Dinner oder zur Begrüßung der Gäste oder die Vorstellrunde, dass man ein Aperitif hat. Komischerweise, die salopp gesagt wenigen Male, die ich dort sein konnte, diese 5-6 Mal jetzt gemessen an der Gesamtlebenszeit jetzt zu wenig, kann man vielleicht ja noch ändern, gab es immer was zu essen. Immer. Ob das jetzt Meeresfrüchte war, Fleisch, ob das Schinken, Käse, Kanapé war, ganz unterschiedlich. Also es hat immer gepasst. Und das ist jetzt schon mal der erste Unterschied. Nicht dieses aufbrodelnde, aufstoßende, sondern eher die Betonung auf das Weinige. Und das ist eben dieses lange Flaschenhefelager. Also generell, es wird ein Wein gelesen, es wird eine Cuvée erstellt und die hat dann die zweite Gärung sozusagen. Dann entsteht das CO2 und Methode Champenoise oder Methode traditionell, so ist
die
eigentlich so
der Klassik.
Na, genau. Das sind so die Sachen und die werden, wo du mich immer aufziehst, die frisch abgerüttelte Alexandra. Na, so. Also die Hefe verbleibt mit dem Grundwein auf der Flasche und wird dann in diesem klassischen Rüttelpult, beziehungsweise oft heute teilweise auch maschinell, dann eben ständig in Bewegung gehalten und rutscht dann über den Flaschenboden langsam in den Flaschenhals, kommt dann in dieses Eis- oder Stickstoffbad, jedenfalls der Pfropfen gefriert und durch den Gegendruck wird er rausgedrückt und wird dann aufgefüllt mit der Dosage. Und da fängt ja schon wieder die Zauberei an. Da wird entschieden, ist er dann extra Brüt oder Brüt Siro, ist er Brüt, ist er Demisec, etc. pp. Das ist natürlich das Spannende an der Sache. Und dann kommt die lange Flaschenreife natürlich auch noch dazu. Wir haben ja in Deutschland jetzt langsam eine richtig gute Sektkultur. Gesetzlich vorgeschrieben sind 9 Monate, ne, für sozusagen die klassische Flaschengärung. Aber die meisten ziehen ja heute 3, 4, 5 Jahre schon noch. Ne? Also wenn man sagt, ich komme mit dem Sekt auf den Markt, dann ist es eine Granate. Und auf der anderen Seite, ich sag's jetzt mal etwas abwertend, aber es trifft's auf den Punkt, das Volk will trinken. Guck dir an, wie viel Kartons an jedem Wochenende in den Einkaufsmeilen, in die Einkaufswegen gestellt werden von verschiedenen preiswerten Marken und dann geht's los.
Ja, aber das ist immer so wirklich noch diese Vorstellung, es ist was Besonderes. Das heißt, es gibt's zum Geburtstag, aber es gibt's nicht, weil heute Donnerstag ist.
Mhm. Tja, das ist so, ein Grundsatzproblem, die Selbstkasteiung der Deutschen.
Ja.
Merke leicht aufstoßend gerade.
Ja.
Man hat's gehört. Also, ich muss jetzt sagen, ganz offen, ob ich den jetzt getrunken habe oder nicht, es zählt nicht zu den wichtigsten Schritten in meinem Leben, das unbedingt mal probiert zu haben. Es ist toll. Die haben sich bestimmt was dabei gedacht. Erreicht mich jetzt nicht wirklich.
Ein so. Brüt. Das heißt, der ist nicht so richtig furztrocken.
Ja. So, dann machen wir den zweiten. Klar. Das wäre dann Brüt Natur. Jahrgang 2009. Klingt für einen Etikettentrinker erstmal wesentlich spannender. Jetzt.
Ja.
Ne, also damit ist eindeutig klar, theoretisch jetzt nicht der Einstiegssekt oder Champagner oder Schaumwein. Wir sind übrigens in Unkenntnis der Preise. Ich vermute, die werden schon irgendwo zwischen 35 und 45 Euro für den Endkunden liegen.
Wollen wir das rauskriegen?
Das können wir rauskriegen, dann ist das kein Thema. Aber das Schöne ist ja, wenn man es einfach mal so erstmal raushaut. Denk mal, der Name wird schon bezahlt. Na, hier hast du natürlich eine etwas erwachsenere Nase schon. Also, ja. Naja, Uli, ich würde gern mit dir direkt das zweite Mal drüber nachtrinken. Also hier kann ich jetzt schon, ja,
ist was für, das dockt an.
Für Erwachsene. Naja, das ist ja immer die Frage, ne? Du hast ja völlig recht. Wir machen ja auch mit der wunderbaren Annette Klosheim ein Sekko. Das kann man jetzt nicht ansatzweise vergleichen. Höchstens, dass es auch ein schäumendes Weinchen ist. Und da geht auch immer die Grundsatzdiskussion. Ich mag es definitiv immer trockener. Mhm. Aber spannend ist, der erste wird sicherlich wesentlich mehr Restzucker haben und spricht natürlich viele an. Auch die, die eigentlich nicht gerne Schaumwein trinken. Das ist natürlich jetzt hier, hier bleibt die Säure stehen. Hier ist es ein bisschen knackiger, bisschen kalkiger. Und ja, das spricht mich jetzt mehr an. Ich glaube, einen ganz leichten Bitterton hinten zu haben. Das ist jetzt aber vielleicht etwas subjektiv, weil ich habe gerade ein wunderbares kleines Detail für den morgigen Abend British but sexy bereitet. Ein Liebstöckeldressing.
Maggie Kraut.
Und süß ist Maggie Kraut. Und irgendwie dockt das jetzt gerade so an, zu so einer schönen, leichten Bitternote.
Das macht es wahrscheinlich wirklich noch bitterer.
Na?
Brüt Natur ist zwangsweise trockener als Brüt, weil dazwischen käme ja noch extra Brüt.
Ja.
Und beim Brüt, ich hab das nicht immer im Kopf, deswegen ist die Wikipedia aufgeschlagen. Brüt darfst du bis zu 12 Gramm. Du musst nicht, aber du darfst Restzucker haben. Und dieser hier als Brüt Natur darf bis zu 3 Gramm, aber der tendiert, denke ich mal, eher zu den 0, die er auch haben darf, was dann in der Regel 0,5 oder knapp unter 1 sind.
Also, wie ich gerade erfahre, liegen wir schon bei 70, bei dem.
Ja.
Ja.
Da lassen Sie sich den Namen
schon ordentlich bezahlen. Vergüten. Ich muss sagen, das ist natürlich jetzt nicht gesagt am Anfang, aber ich habe gesagt, es ist sehr viel Burgunder drin. Ich meinte natürlich Spätburgunder. Schmeckt man, finde ich. Mhm. Finde ich okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, 70 Euro würde ich nicht bezahlen dafür. Kann ich es nicht erklären?
Nee, so ich vergleiche das mittlerweile aber auch wirklich mit unseren guten Winzersekten, die wir haben und die liegen ja, auch da bezahlst du ja Namen mit, also Zimmerling und Schwarz sind teurer als irgendwelche Moselwinzer, die auch famosen Sekt machen, der 5 Jahre alt ist oder gereift ist. Und da liegst du dann bei 30, 35 Euro.
Ist ein Riesenthema. Und
das ist auf jeden Fall.
Wir machen irgendwann mal einen Podcast gleich mit der Generalabrechnung der Machenschaften hinter diesem Ding.
Warum das so teuer sein muss.
Ne? Also das passt ja perfekt jetzt hier. Ne? Champagner, da hast du immer das Gefühl, du zahlst ja locker die Hälfte fürs Image und für die Werbung.
Ja.
Im Wesentlichen ist es ja der, sag ich mal jetzt, Treppenwitz schlechthin. Die Flaschen müssen allen Druck aushalten, egal ob die nun in Südafrika, in Italien oder in Deutschland oder in Frankreich produziert werden. Es entsteht ein Druck. Der Druck ist mindestens schon mal 2,5 Bar, sonst wäre es gar kein Sekt oder kein Champagner. Sonst wäre es nicht sektsteuerpflichtig. Nochmal für alle zur Erinnerung, 1,02 Euro seit 1902. Kaiser Wilhelm.
Marine.
Wir zahlen es immer noch. Übrigens pro Flasche. Also schlau ist, wer eine Magnum hat.
Ja.
Egal, welches Gesöff da drin
diese
ist.
Diese 1,02 Euro sind auch bei der 2,29 Euro Rotkäppchen schon
ganz genau
völlig inkludiert.
Na, was mich jetzt wundert, eher gerade Rotkäppchen hat sich ja die Preise völlig versaut dieses Jahr. Die waren ja auf 4,44 Euro und jetzt gibt es das wieder für 2,22 Euro.
Ja.
Da staunst du schon. Die Preise gehen durch die Decke, wir müssen frieren, wir haben nichts mehr zu essen, aber Rotkäppchen kostet 2,22 Euro.
Genau.
Das ist eine super, wenn du es online nimmst, ansonsten 2,29.
Genau.
Da habe ich richtig Lust, online zu buchen wegen 7 Cent. Ja, und das Spannende ist an der Sache, das geht ja hoch bis 6, 7, 8 Bar teilweise. Und je mehr Druck, desto länger lebig dasselbige.
So, und desto stabiler sollte die Flasche sein.
Und ich sag mal so, eine Kapsel kostet überall dasselbe, ein Etikett kostet fast überall dasselbe, aber es ist schon auffällig, die machen ohne Ende Werbung und sehr gut fotografierte und sehr gut dargestellte Werbung.
Ja, ja.
Also quasi das etwas leicht dekadente, erhabene Leben wird ja schon per Fotografie gut visualisiert.
Ja.
Oder, was mich immer total wundert, jetzt gerade zu Silvester, ne, gerade Teidinger macht das ja richtig gut, da stehen dann irgendwelche zwei jungen Mädels mit irgendwelchen 20er-Jahre-Kleidern auf dem Plakat und das ist dann die Teidigernacht. Erstens sind die Gläser total blöd, die in der Hand halten. Und dann denke ich, dass bei den Damen eigentlich ist völlig egal, was sie in der Hand halten würden. Liebe Grüße an alle Champagner trinkenden Frauen, mal richtig schön gedisst jetzt. Nee, es ist, das ist ein Witz. Aber jeder verbindet es damit, dass es eben toll ist und dekadent und luxuriös ist, ne?
Ja.
Und es wird nichts dagegen getan, es mal so auf eine normale Ebene runterzuholen.
Das wollen die auch nicht, ja. Weil sie, also dann könnten sie ihre Preise ja nicht rechtfertigen. Ja? Das ist ja wie
bildhaft bei, unterm Apfelbaum sitzend, dieser bildhafte Tisch ja, zusammengestellt.
Bei, ne? bei Luxusuhren ja. ist es ja auch ja. so. Also bis ja. zum gewissen Grad ist ja. also, das Handarbeit ja. und insofern gerechtfertigt. Aber ab diesem ja. gewissen Grad beginnt dann eben die Magenpflege.
Ein Segelboot oder ein Golfplatz muss da immer irgendwo herhalten.
Aber natürlich.
Ja, klar. Oder irgendein Auto.
Gerne in Verbindung.
Schon klar, in Verbindung. Genau.
Also der würde mir auch besser behagen. Für 70 Euro würde ich mir aber lieber zwei Flaschen gönnen oder eine Magnum für den gleichen Preis und einer doch auch netten Qualität. Ich bewundere das, wie die das machen in der Champagne, dass sie also wirklich so strikt durchziehen und das wirklich zu so einem Edelgetränk auch stilisieren. Und sie könnten keine Werbung machen, das kannst du jeden Tag zum Essen trinken, weil dann ist es nichts Besonderes mehr. Es soll was Besonderes sein und man soll es trotzdem oft trinken. Deswegen ist das Besondere nicht nur zum Jahreswechsel und zu Weihnachten, sondern auch zum Geburtstag und zu dem deiner Freundin und zu denen deiner Freunde. Aber um Gottes Willen nicht jeden Tag zum Abendbrot. Und das geht sehr gut.
Also ich denke, dass wir, also jetzt ich für mich und für meine Familie gesprochen, wir drücken den Schaumweinschnitt schon gewaltig nach oben. Und wir sind dazu übergegangen, das völlig anti-autoritär zu trinken. Also salopp gesagt, gebratene Jagdwurstscheibe und dazu einen schönen Blanc-Champagner. Supergeil. Kann passen. Und dann redest du darüber, wer holt die Kinder morgen ab, wer macht dies, wer macht das. Ich frage mich immer wieder, woher kommt dieses, da war es wieder das Aufstoßen, Entschuldigung, woher kommt dieses,
ein Live-Podcast.
Dieses, genau, es spricht die Sau persönlich,
nicht die Sau, die Kohlensäure.
Die Kohlensäure-Sau. Woher kommt das, dass es immer so was Festliches sein muss? Ist nie unser Alltag, unser Leben fest genug? Es ist,
ja, das ist sehr philosophisch, aber ja.
Naja, eigentlich also
man
schon.
Man könnte
ne?
es ja zum Fest machen. Ne?
So, und dieses Hinzelebrieren, Hinsparen auf den besonderen Moment. Gerade jetzt ist Weihnachten wieder vorbei. Wie viele Szenen, dramatische Szenen haben sich irgendwo abgespielt in irgendwelchen Familien? Das ist schon spannend. Ne? Aber ein Sektchen gehört eben dazu. So klassisch, vorneweg. Mhm. Und ja, vielleicht wäre es auch gut, wie bei anderen Sachen, dass die Leute sagen, nee, mag ich nicht, bleibt mehr für andere.
Ja, oder so wie wir, das war dann zwar auch wieder Silvester in Weimar, wo es zur Begrüßung Sekt gab und wir dann gesagt haben, oh, der gefällt uns, können wir den ganzen Abend haben, statt der vorgesehenen Weinbegleitung. Und das ging und das hat uns sehr gut getan, weil nichts ist schöner, als den ganzen Abend nur guten Sekt zu trinken.
Ja.
Also gute Champagner geht auch, aber...
Och, geht auch guter Champagner. Aber
es war halt ein wunderbarer Sekt, trocken, furztrocken. Und der ging zu allen Gerichten. Ja. Und das Schöne war, es hat dem Kellner Spaß gemacht. Der freute sich, der kam immer an. Und ganz zum Schluss war fast... Also wir saßen mit anderen am Tisch, die wir gar nicht kannten am Anfang des Abends. Zum Schluss waren wir nicht mehr die alleinigen Trinker.
Ja, da wurde natürlich geguckt, ne? Das, was die
das, haben. Das fanden die alle ganz nett.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Fan da. Also wir hatten zu Weihnachten eine Vaux Rosé Magnum.
Schön.
Ich muss noch mal kurz übersetzen, wenn ich sage wir, drei Erwachsene und vier Kinder. Die Kinder im Minimalschluckalter. Das heißt, die drei Erwachsenen haben diese anderthalb Liter einfach weggebügelt. Und es war wunderschön. Es hat auch toll gepasst zu Wiener Würstchen.
Wo ist das Problem?
Ne, überhaupt nicht. Ja, sowas, ne? Und wo ich mir sage, ja, also es funktioniert. Es ist halt nicht so üblich. Ne? Das ist ja wie, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, Kaffee und Kuchen. Das ist drin in jedem, aber Kuchen und Wein ist jetzt nicht drin. So. Ne? Obwohl es oft besser passt. Durch die Aromaten, die da drin sind. Ne? Die Äpfel,
ist aber auch die Früchte. Ist schwieriger. Und, ne? Also du musst natürlich den richtigen Wein dazu finden.
So, es ist eben das umgangssprachliche Ding. So, und ich habe uns nochmal nachgeschenkt in der Zeit. Für mich ist es ja generell auch spannend, das muss man an der Stelle sagen, es geht immer um eine Flaschengärung. Also hier gibt es kein, meines Wissens, kein Transversierverfahren. Transversierverfahren heißt, es wird in einem Tank mit Gegendruck die Flasche geleert und dann wieder zurückgepumpt.
Nee, sollte nicht sein.
Also ist in Frankreich nicht so. Ne? Das ist also wirklich Handwerk. Anerkannter Berufszweig mit anerkannter Berufserkrankung, der Rüttler. Uli, der Rüttler. Was machst du zu Hause so?
Rütteln. Hast du Kummer mit die Deinen, rüttel dich ein.
Rüttel, ja, genau. Und das wirft mich völlig aus dem Konzept. Rüttel die Miets. So, also, zweite Sache, es gibt neben diesen Weltmarken natürlich jede Menge Marken, die den französischen Markt beherrschen, die auch im Supermarkt präsent sind, ohne Ende. Dann haben wir die Besonderheit, dass nur diese Gewächse aus der Champagne so genannt werden dürfen. Alles andere wäre dann tatsächlich Cremant, beziehungsweise jedes Land hat seine eigene Bezeichnung dann. Und die einzigen, die übrigens Cremant außerhalb Frankreichs haben, ist Luxemburg, Cremant de Luxemburg.
So, wir, dürfen in Deutschland auch Cremant machen.
Ja,
mit der, so, Region dahinter.
Ja, mit, muss eine Region dahinter. Ne?
So. Cremant und Luxemburg ist...
Ja, das war jetzt von mir so
ist
dazu.
Ist auch eine Region, oder?
Ach, oui.
Ah, oui.
Nee, ist ein Land, ist keine Region.
Ah, doch, also, ist eine europäische Region. Ja, ja.
Ganz genau.
Also, das ist, es darf, ich wusste das lange Zeit gar nicht, dass du in Deutschland das auch Cremant nennen darfst. Und dass es rein weinbaurechtlich okay ist, wenn dann die Region, also Cremant aus Sachsen oder Cremant des Sachs oder Cremant de Moselle oder was auch immer. Und dass die Winzer sich da selbst auch einen Kopf machen und für sich selbst Unterschiede definieren. Ja. Den nenne ich Sekt und den nenne ich Cremant. Da wird es dann für mich philosophisch.
Ja, das ist so. Ich habe jetzt auch verschiedene Erklärungen schon gehört. So, ja, das liegt länger als ein Jahr und so weiter.
Ja, ja.
Das will ich damit ausdrücken. Also länger als ein Jahr auf der Feinhefe in der Flasche, zur allgemeinen Erklärung. Ja, stimmt. Ich vergleiche das so ein bisschen wie... Müller-Thurgau und Rivaner klingt besser, Grauburgunder und Ruhländer, irgendwann hieß es nur noch Grauburgunder und so weiter. Also das sind so, denke ich mal, auch Modeverkaufserscheinungen, wobei ich es jetzt auch nicht runterspielen will, ist gut, aber du bist ja nicht automatisch die hellste Leuchte auf der Torte, wenn du dann das so rüberbringst, ne? Und der andere sagt halt... Nee. Section, ne, so. Die Region ist natürlich unglaublich vielfältig. Das finde ich sehr spannend. Man ist schnell in Paris von dort aus. Extrem schnell sogar.
150 Kilometer.
Ja, ich habe da so eine Erinnerung in Reims oder so, wo die TGV-Bahnhöfe sind. Rammelvoll die Parkplätze. Und die Leute rennen dort mit ihren Aktenköfferchen und so weiter. Und dann, zack, ist man in einer halben Stunde in Paris. So ungefähr. Der brettert ja mit... 300 km ja. Da durch die Kante, ne? So. Und das ist, finde ich, schon cool. In der Champagne wohl in Paris arbeiten. Hier brauchst du von Ramenau nach Radebeul eine halbe Stunde, 45 Kilometer. So. Ja. Mit dem Auto. Mit keinem öffentlichen. Gut, der TGV würde ich jetzt auch nicht als öffentlichen Nahverkehr bezeichnen.
Also, ich wünsche mir keinen TGV von Alt-Mockritz nach Radebeul.
Eine Minute später, zack, da. Gerade angefahren, weil, schon wieder gebremst.
Da kommst du ja gar nicht zum Lesen zwischendurch. Das bringt ja alles gar nichts.
Naja. Nee, also, es ist eine Ecke, die lohnt sich auf jeden Fall zu bewundern und zu bestaunen. Für mich ist auch das Thema Flaschen nie ganz klar gewesen. Also, die meisten Industrieglasflaschen oder überhaupt Maisons, die funktionieren ja erst so richtig mit der Einführung der richtigen Glasflaschen. Ne? Mhm. Und am Anfang, das ist auch so ein Anachronismus irgendwie für mich, dass viele Engländer das geliebt haben, ohne Ende, diesen halb vergorenen Wein, wo die Korken um die Decke geflogen sind.
Ich glaube, das ist sogar in England faktisch erfunden worden, bevor der berühmte Pope Dom Perignon das verfeinert und systematisch sich betrunken hat, um das hinzukriegen. Die Engländer sind große Champagner-Trinker und wenn ich das richtig gehört habe aus verschiedenen Gesprächen, auch das Champagner-Anbaugebiet der Zukunft.
Ja,
weil
absolut.
In der Champagne kriegen sie jetzt schon Muffensausen, dass der Klimawandel ihnen nicht in die Karten spielt. Weil, also sie waren ja eigentlich auch deswegen so gut, weil sie ein gewisses Cool Climate hatten.
Ja.
Und Cool Climate verabschiedet sich gerade.
Genau.
Richtung nördlichere Gegend.
Richtung nördliche Gegend. Ich sehe schon hier die brandenburgischen Weinberge als Zukunftsregion.
Ja.
Das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema.
Natürlich, das ist das eine. Und das andere ist ja einfach die Beherrschbarkeit der Technologie. Ne? Es mussten Glashütten erstmal her, die logischerweise Industrieglas hergestellt haben, um sowas abliefern zu können. So, und erst dann ist es durch die Decke gegangen. Und dann kommt ja wieder dazu, auch die Deutschen waren da nicht ganz unschuldig als Verwalter und Buchhalter und so weiter. Sie hatten beste internationale Kontakte, waren gut vernetzt und so sind die Häuser natürlich gewachsen. Mhm. Ne? So, also wenn du zum Beispiel jetzt Gosset nimmst, ich glaube 1564 steht da drauf, als Weinhandelshaus. Die anderen waren im 18. Jahrhundert erst 1790 ja, oder so. Ne? Und dann mit Industrieklasse ging es 1810 so richtig los und dann war das quasi nicht mehr aufzuhalten. Die ganze Geschichte. Auch so eine schöne Geschichte, Röderer Kristall, ist ja schon eine Prestige-Cuvée, für den russischen Zaren gemacht. Und dieser Satz, ich möchte gern eine Cuvée nur für mich und nicht für den Pöbel. Das finde ich total schön. Der Pöbel waren die Adligen.
Es ist alles relativ, ja, sagte schon Einstein damals.
Genau. Ne? Genau. Jeder Pleppo kann heute alles Mögliche machen und das ist total schön. Leider verstehen sie Leute nicht als Freiheit. Das ist sehr bedenklich. Wir wandern aus.
Darauf sind wir jetzt gar nicht vorbereitet, weil in der Kiste waren...
Geplant 4 Champagner, jetzt haben wir sowas Ähnliches. Spannend ist, dass, wie du schon gesagt hast, das wird schon gut verfolgt, dass es da keine Namensverdoppelung gibt. Cap Classique. Hm. Südafrikas Winzer haben sich was einfallen lassen. Ja, Graham Beck. Aus heutiger Sicht ist ja alles jung in Südafrika.
Ja.
Also ich vergleiche es ein bisschen mit Portugal. So, im Sinne von Portugal ist seit 85 in der EU und seitdem ist Portugal so das hochgehandelte Nischenprodukt und Südafrika
für Weine.
Genau, ist auf der anderen Seite das omnipräsente Supermarktprodukt mittlerweile. Aufgrund der miserablen Arbeits- und Lohnbedingungen sind es dort möglich, natürlich Weine zum super, super Schnäppchenpreis zu erzeugen und eigentlich sollte jeder sich weigern, sowas zu kaufen. Um das weiter zu unterstützen. Und dann gibt's natürlich die Betriebe, die von Anfang an auf Qualität gesetzt haben.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch einige andere kleine.
Ja. Und da gehört Graham Beck dazu.
Yes.
Ich glaube, es ist sogar erst Ende der 80er, Anfang der 90er gegründet. Also auch noch nicht so wahnsinnig alt.
Ich müsste es googeln, weil ich habe gar keine Ahnung.
Und direkt angefangen auch mit Sparkling Wine. Also mit der Versektung. Ich glaube, in den 70ern ging es in Südafrika los. Wir haben dort sozusagen auch aufgrund der klimatisch ähnlichen Bedingungen wie in der Champagne die Möglichkeiten, sowas zu machen.
Mhm.
Damit, da sind die überhaupt auf die Idee gekommen. Ne? Und wir hatten das auch schon tatsächlich im Sortiment. Und da gab es für mich diesen Favoriten. Das ist jetzt ein 2014er Cuvée. Im Glas mit sanften Lachsrosatönen.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ist es Pinot Noir und Chardonnay? Weil ich gucke mir gerade das Etikett
Tippe
an.
Tippe ich jetzt auf jeden Fall.
Nee, steht hinten drauf. Du sagst Rosé, Pinot Noir, Chardonnay. Und versuchte gerade noch was rauszukriegen, aber der Rest ist wieder wohlformuliertes Blabla.
Na, und die hast jetzt auch, sag mal, schon so eine Nase wieder. Aber da ist mehr dahinter. Da ist nicht nur dieses plakative Brioche. Hier hast du auch mehr florale und fruchtige Aromen drin. Es ist runder, voller. Na, das auch das Weinige, finde ich, kann man sehr gut riechen. Und wir sind ja ein Laden, der Schaumwein liebt, zu allen möglichen Anlässen. Und wenn es zur Motivation am 23.12. war, die Hasen haben den Riesling aus der Reserve gelockt.
Der ist aber arm an Bubbles.
Ja.
Dafür hat er auch keine Säure, Säulenkohle.
Kohle, genau.
Die sich den Weg rückwärts.
Sehr weinig, sehr kräftig. Ja. Also schon, hier schon richtig Biss drin, ne? Zieht in den Lefzen.
Fisch. Ich sag jetzt mal ganz keck, das ist einer, wo meine Frau Freundin, die ja zu bewerten, ich mag Champagner-Team bei Wein und Fein gehört, wenn sie ihn als Apero bekäme, jammern würde, wie lang ist denn der schon auf, wo sind denn da die Bubbles, ihn aber mit großer Liebe den ganzen Abend zum kompletten Essen, egal was es gibt wahrscheinlich, ich kann mir wenig vorstellen, wo der...
Aber merkst du das? Passt. Dieses Trockene, dieses wirklich Brüt-Siro. Und das ist das, was ich erstaunend finde. Ne? Wir haben ja ein Brüt Natur und hier haben wir ein Brüt Siro.
So, der Natur ist aber auch Siro-Dosage. Ne? Also das ist jetzt nur anders benannt. Die sind so. ein Level.
Aber hier ist wirklich, ich sage immer, das ist ein bisschen blöd, wie wenn du einen Tennissocken im Mund hast. Ich hatte noch nie einen Tennissocken im Mund, aber stell mir das immer vor, dieses Alles wird trocken im Mund. Und genau das ist es. Ich habe jetzt Bock. Jetzt habe ich Bock, sofort was
zu essen. Du musst mal die Knoblauchsuppe in Unmengen und dann morgen nochmal drüber nachdenken. Dann hast du einen Socken im Mund.
Ja. Schön. Vielleicht machen wir das mal so. Ne? Also, finde ich sehr schön.
Mir gefällt das.
Also auch. Wesentlich erwachsener und seriöser.
Und ich brauche die Bubbles nicht, wenn es mir insgesamt sonst schmeckt. Ich habe ja auch Champagner oder Sekt einfach mal Wein genannt, weil hat die Funktion.
Ja, ich hatte gerade auch schon wieder so eine leichte Kohlensäure-Säule im Mund. Aber ja, ist irre, ne? So, und am Ende des Tages, jetzt sind wir nämlich genau mittendrin, ne? Wir haben jetzt Südafrika und wir haben Frankreich, so. Woher kommt diese selbst auferlegte Schublade, dass man dann sagt, na, der Champagner?
Wobei die sich ja nun auch wirklich alle Mühe geben, man wird es in dem begleitenden Bild sehen, alle Mühe geben, dass es genauso aussieht. Also deutscher Sekt sieht ja manchmal von der Flasche schon anders aus. Die Wo-Flaschen haben eine ganz eigene Form, die bändeln mit Keimen an. Dieses hier aus der Ferne betrachtet, ohne dass man den Namen liest, ist Champus.
Ja, ist wieder eine andere Flaschenform. Ne?
Ja.
Und das siehst du ja auch bei Virginie. Du hast hier eine sehr schlanke Flasche. Ist dir gar nicht so aufgefallen vielleicht.
Für die Brüt.
Ne? Ja. So, und hier hast du schon eher die klassische Champagnerflasche.
Ja, ja.
Und wenn man das so sieht, das ist auch eine ganz andere Glasgeschichte. Leichtere Glas.
Die haben, ich mach das jetzt mal ohne nachzulesen, seit einem Jahr X, vielleicht sollte ich doch nachlesen, ein Leichtglas in der Produktion, ja, was sie verwenden. Und sind insgesamt auch bemüht, positiv bemüht, umweltfreundlich zu handeln. Sie nennen es HVE, High Environmental Value. Eine Umstellung, die sowas wie Biodiversität und Ähnliches fördern soll. Und dazu gehören die Glaskiste dazu. Wie immer, wenn man zu viele Informationen hat, muss man die suchen, dass man sie wieder findet. Unsere Champenoise-Flaschen werden seit 2014 aus leichtem Glas hergestellt, wodurch der CO2-Fußabdruck beim Transport um etwa 10% reduziert wird. Beim Transport, weil weniger Gewicht und ich denke mir auch bei der Herstellung, weil weniger Glasmenge da ist. Steckt ja auch Energie drin.
Ja, das ist sicherlich die korrekte Beantwortung für die Zukunft. Ich bin da immer hin und her gerissen zwischen den, ich sag mal, notwendigen Glasstärken, um einen gewissen Druck zu haben, um die natürlich frisch zu halten.
Das wird nicht diskutiert.
So, und das andere ist natürlich genau dieser ökologische Fußabdruck. Da fehlt mir das Produktwissen und das wiederum wird schlecht kommuniziert und auf der anderen Seite, die meisten Verbraucher wissen das eh nicht. Das ist immer die Frage, ne? Warum sich eigentlich zu spammen mit solchen Sachen? Wie wir es vorhin gesagt haben, Transversierverfahren, wer weiß denn das? Das darf ja auch klassische Gärung heißen,
ja, weil
es ja vorher auf der Flasche war. Wie bescheuert ist das denn eigentlich? Jeder sieht einen Tank und irgendwie einen technologischen Prozess und trotzdem darf es Flaschengärung heißen.
Da kommst du nicht rein, nee, wenn du geführt wirst.
Ich sag nur Fruchtaufstrich, Marmelade, Gelee, ja, Konfitüre. Ja, ja. Die deutsche Erklärwut, keine Ahnung. Internationale Erklärwut.
Das ist aber auch die europäische. Der Grundgedanke gefällt mir eigentlich immer sehr dabei, weil der Grundgedanke, nicht die Ausuferung, der Grundgedanke ist eigentlich immer, eine Klarheit für den Verbraucher zu schaffen. Dass es dadurch oft perverser wird, dass es also Vorschriften für alles Mögliche, was nicht mal möglich ist, gibt, das ist dann strange.
Das ist strange, ja.
Aber du weißt, die Menschheit ist so gestrickt, dass sie auch gern bescheißt. Und insofern werden viele Dinge geregelt, nur deswegen, weil irgendjemand mal versucht hat, mit einem eingeführten Begriff einen, mit Gruß an unseren Freund Matthias Dartan, veritablen Beschiss herzustellen. Zu leiten. Ach, in dem Kontext hört er das gar nicht gern, das Wort veritabel. Okay.
Genau.
Wir haben jetzt Rosa.
Genau.
Brut Rosé.
Brut. Schöne Erklärung vielleicht an der Stelle. Die meisten Rosés, klar, man hat einen roten Wein und man setzt dann so lange Anteile eines Weißweins zu, bis es passt. In dem Fall ist es ganz sicher Pinot Noir und Chardonnay, ohne dass ich das Etikett mir angeschaut habe.
Ich kann das bestätigen, das Etikett guckt mich an, ich gucke das Etikett an, Matthias guckt mich an, drauf steht, Trommelwirbel.
Pinotage.
Pinot Noir
hab ich
und Chardonnay.
Ich denke mal, ein Drittel, zwei Drittel. Vom Gefühl.
Ja. Natürlich steht hinten nichts drauf, aber das ist ja auch mittlerweile nicht mehr Sinn von Etiketten. Degorgiert im Juli 21 wäre noch, aber das würde ja nur Sinn machen, wenn ich irgendwo wüsste, was für ein Jahrgang es ist. Und den finde ich gerade nicht.
Ja, das ist genau die spannende Geschichte. Wie lange ist es gelagert, woher und so weiter und so weiter. Wie ist es geregelt? Ne?
Auch wenn du sagst, Juni 21.
Juli.
Juli, Juli.
Ja, gut, aber trotzdem, ist ja trotzdem schon ein Jahr her.
Es ist jetzt ein Jahr her, ja, aber so. Auch nur ein Jahr.
Naja, klar, aber irgendwie muss es erstmal Wein werden und irgendwie muss es erstmal vergoren werden. Ich denke mal, das wird auch 9 bis 12 Monate auf der Flasche liegen. Also vermutlich ist es 20 oder 19.
Wir wissen es nicht.
Tja, ist auch die Frage, ist das wichtig?
Nein.
Na eben.
Es ist aber, wir haben gerade eben auch gesagt, der eine von Virginie seit 2009, der andere von Graham seit 2014.
Ja gut, sind dann nur Melissier 2009.
Das ist als Jahrgangssekt so ausgezeichnet und da freuen wir uns, dass dann auch 2009.
Ja,
aber das ist ja nun schon einige Jahre her. Ne?
Keine Frage, aber dafür ist es relativ blass für 2009.
Ja.
So, also klar, ich glaube das auch, aber Punkt. Du müsstest mehr kosten.
Düdüm. Auch hier sind es wieder
wow.
Sparsame Bubbles, aber...
Sehr rotweinig, Himbeere.
Aber sehr himbeerig.
Alter Schwede.
Nee, alter Verwalter.
Cool. Ich sehe hier das pochierte Rinderfilet. Service. Ich
müsste vielleicht sagen, unser von Matthias dreiviertel Jahr lang mühevoll eingeräumtes Studio befindet sich im Keller des Lagers. Das heißt, wer hier Service schreibt, der bleibt ungehört.
Ja, wir haben aber ganz viele Kühlschränke mit tollen Sachen. Wir haben eine Küche hier. Also, sagen wir mal, sachlich gesehen haben wir ein schönes Wohnzimmer bekommen jetzt.
Ist in diesen Kühlschränken auch Käse?
Ah oui.
Ah, alles heute brauche ich das nicht, da. Aber für die Zukunft könnte das ja zielführend sein.
Ah, wir sparen an Wasser und nehmen dafür Käse. Auch schön.
No.
Nee, das ist schon richtig erwachsen.
Aber
ne?
Der ist doch schön.
Toll.
Hast du auch da, wir reden ja nie über Geld, aber hast du hier auch Preise? Hast du?
120. Also nicht 120, sondern unter 20. Würde ich sagen.
Würdest du sagen oder weil? Oh.
Stößchen.
Hier sprach die Kohlensäuresäule.
Genau. Nee, würde ich sagen. 20, 22 Euro maximal.
Für dich oder für mich?
Für dich. Auch schön gerade aufgestoßen. Ja. Wunderbar. Schau, mein Podcast ist für alle Zuhörer eine Zumutung.
Auf der nach oben offenen Kohlensäure-Säulenskala. Hat dieser die 7,5.
Also den könnte ich den ganzen Abend trinken. Der fetzt.
Ja, wir hätten da kein Problem, außer dass wir streiten uns ja nie, aber wir können die doch alle trinken,
also,
die alle sind.
Offen gestanden finde ich die jetzt interessanter als die Champagner. Also die Champagner sind gut, da gibt es gar keine Frage. Aber
was mir nicht das erste Mal wäre.
Ja, ich hatte... Also ich sage auch nicht ganz bewusst, ich hatte mir jetzt mehr erwartet oder erhofft, ich hatte mir gar nichts erhofft.
Das ist.
Aber ich finde es stimmiger.
Ja,
es passt mehr zu meinem Lebenskonzept auch.
Ja, ist unkomplizierter.
Ja.
Ich glaube, das ist so die Krux. Ich darf das sagen, wir haben eine Präsentation bekommen für die Virginie Tä, die wahrscheinlich der umreisende Marketing-Fuzzi dann an die Wand wirft, wenn er Fachpublikum hat. Steht auch drin, was man in welcher Reihenfolge verkosten sollte und ein paar Hintergrundinformationen. So weit, so gut. Gestolpert bin ich, als es Positionierungskarten gab mit wo finde ich mich denn wieder? Auf der einen Skala Preis hoch gegen Preis runter und auf der anderen Skala exklusiv und Massenmarkt und wie sie sich da einsortieren, nämlich als nicht so sehr hoch im Hochpreissegment, aber sehr exklusiv. Das ist da, wo sie sich selbst sehen. Und Dom Pérignon beispielsweise ist teurer, aber Massenmarkt, was ich vielleicht von der Menge her nachvollziehen kann, aber nicht vom Publikum her. Und die zweite Karte geht, sind wir eine echte Persönlichkeit oder unpersönlich auf der einen Achse und einfach hin zu komplex auf der anderen. Und da sind sie natürlich ganz hoch auf einer echten Persönlichkeit und voll komplex, wohingegen die bekannten Wettbewerber wie Dom Pérignon und Ruinart eher unpersönlich und dann noch nicht einfach sind. Deutsch wäre dann einfach. Das macht man so als Marketing-Ding, aber wenn ich dann im Publikum sitze und mir das anhöre, spätestens da kriege ich Zweifel, ob ich das Zeug noch mag. Weil sie sortieren sich da ja in etwas ein, wo, wenn ich mir das interpretiere, ich sage, warum nehmen die nur 70 Euro, warum nehmen die nicht 140?
Ja. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Also vielleicht würde man hinwollen.
Das ist Marketingstrategie.
Ja, ich habe das ehrlich gesagt noch nie ganz verstanden. Was ist die Idee? Ne? Gab es da familiären Stress, dass sie auseinandergegangen sind? Muss ich das beweisen, dass ich es auch kann? Muss ich meinem Sohn eine Arbeit zukommen lassen, damit er auch irgendwie was zu tun hat? Also ich habe, warum gründe ich so ein neues Haus? Warum suche ich mir irgendein altes Chateau, was dann Stammsitz wird?
Darf ich das wohlgewählte Marketing blabla zum Vortrag bringen?
Ich bin schon total, ich sitze fest, ja. Ist alles gut.
Virginie Tattinger, Tochter von Claude Tattinger, Ex-Präsident von Champagne Tattinger und Catherine de Suarez-Dolan, Ex-Inhaberin von Champagne Piper Eitzig, verließen das gleichnamige Haus im Jahr 2006 nach 21-jähriger Tätigkeit. Mit 160 Jahren Familiengeschichte im Bereich Champagner war Virginie Tattinger genetisch darauf programmiert, ihren eigenen Champagner zu kreieren. Das Virginité-Abenteuer begann mit einem großartigen Jahrgang, dem 2008.
Ich muss gehen.
Ja.
Toll.
Also nach 21 Jahren brauchte man was Neues. Ob das Streit war, wird man vielleicht erfahren, wenn man da wohnt. Aber in Wirklichkeit wird das auch nie kommuniziert. Sie macht jetzt was Eigenes. 80.000 Flaschen sind die Jahresproduktion.
Das ist nicht viel.
Das ist not so much. Das sind ja fast sächsische Verhältnisse.
Was mich sehr beeindruckt hat, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen gespickt habe vorher. Die spricht ein super Deutsch. Was mir übrigens, kleine Botschaft an alle hiesigen Winzer, wunderbar gefällt, wenn Inhaber von Weingütern Fremdsprachen sprechen.
Ja.
Nur wir verkaufen doch gar nicht ins Ausland. Das spielt keine Rolle, Leute. Aber es kommen Gäste aus dem Ausland hierher. Das ist das, was ich spannend finde da. Also das ist wirklich, natürlich mit diesem Akzent und aber,
das kann Frédéric Fourier auch. Der hat auch eine wunderschöne
Frédéric,
deutsche Frage.
Du hast das schon alles erzählt, sag es nochmal, es klingt so gut. Genau. Ja, nee, das ist ja auch okay. Das wäre jetzt angepisst sein, weil man es nie kann. Aber ich frage mich immer wieder so, ist das so eine Masche oder nicht? Ne? So, und ich will das auch überhaupt nicht unterstellen. Jeder verkauft sich so gut, wie er kann. Sie wird ihre Kunden finden und sie wird auch ihren Preis durchsetzen können. Es ist ein Name, der dahinter steht.
Ja.
Für mich wäre es jetzt spannend, das wäre jetzt die Hausaufgabe, mal rauszufinden, was wir vielleicht bei Folge 124 oder so aufgreifen. Wie sind die Zusammenhänge wirklich? Was ist das für ein Ableger aus der Familie? Und
wir laden sie einfach ein.
Oh, na klar.
Also wenn sie das hört, wie wir sie hier nicht lieben, dann wird sie kommen und uns zeigen, wie das Geld mit die Liebe machen.
Ja, klar. Donatella Teitinger kommt dann. So, und dann werden wir sehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Silvester steht vor der Tür. Es ist der traditionelle Abend, Sekt zu trinken. Lasst es krachen, egal welche Sekte ihr zu Hause habt, egal welche Gläser dazu.
Ich hab dir schon mal gesagt, dass wir das im Januar senden.
Egal, das ist eine.
Da steht Silvester schon wieder vor der Tür.
Ja, genau. Das ist ja einfach so eine Motivation, immer Sekt zu trinken.
Meine Damen und Herren, bitte mal vor die Tür gucken, wer da alles steht. Jetzt im Januar, wo man das hören kann.
Ja.
Ostern steht vor der Tür,
Pfingsten steht vor der Tür. Alles steht vor der Tür.
Tante Erna steht vor der Tür. Oh Gott, die auch
keine,
schon wieder.
Keine Gänse steht vor der Tür.
Weiß man.
Und alles wird teurer steht auch vor der Tür.
Nein.
Doch.
Gar nicht.
Doch.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Weihnachten steht vor der Tür, Silvester steht vor der Tür.
In dem Sinne, Cheerio. Wünsche gut ins neue Jahr gekommen zu sein.
Wir werden es erlebt gehabt haben, Futurum 2.
Genau. Gibt es auch sowas im doppelten Plusquamperfekt?
Ja, wir sind doch alle ein bisschen imperfekt, oder?
Genau. Gehabt haben könnte.
Ja, sehr schön.